Markus 11, ab Vers 20. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen wird. Darum sage ich euch alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget, und es wird euch werden. Und wenn ihr im Gebet dasteht, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemanden habt, auf dass auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebet, so wird euer Vater in den Himmel, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben. Soweit Gottes Wort. Das, was wir eigentlich heute Abend hören möchten, ist etwas über das Wort und den Begriff Glauben. Und ich glaube gerade, dass dieser Abschnitt, den wir hier vor uns haben, uns in vieler Hinsicht erklären will, was im Sinne des Wortes Gottes überhaupt Glauben ist. Wir versuchen einzeln in die Dinge einzudringen, hauptsächlich, dass wir die Absicht Gottes in der Mitteilung dieser Worte recht verstehen möchten. Der Jesus war unterwegs. Und zwar ging er nach Bethanien, heißt es im gleichen Kapitel, Vers 12. Und in Vers 20 wird uns gesagt, dass es nun frühmorgens, also am anderen Tag war. Da kommen sie zurück. Da ist dieses Ereignis, von dem wir hier gehört haben. Und wir wenden uns jetzt dem Verse 22 zu, worin der Herr sagt: Habet Glauben an Gott. Sodass wir fragen müssen, warum stellt der Herr diese Worte den Jüngern vor, zu sagen, habet Glauben an Gott. Und da müssen wir sagen, ganz einfach, weil der Redende, nämlich in Vers 21 der Petrus, als Sprecher der ganzen Jüngerschar nicht im Glauben war. Er war nicht im Glauben, als er sagte: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. Warum war er nicht im Glauben? Weil er die Worte im gleichen Kapitel, Vers 14, aus dem Munde des Herrn gehört hatte. Und hier in diesem Vers 21 ist er erstaunt, dass das, was der Herr geredet hatte, geschehen sollte, dass es geschehen war. Und es ist nicht so, dass wir Steine auf den Petrus werfen könnten. Eigentlich zeigt Gottes Wort unseren Zustand, unser aller Zustand, wie Gott uns sieht. Dass der Herr auch uns sagen muss, habet Glauben an Gott. Wir kommen uns in unseren Augen oft als Starkgläubige vor. Dem ist gar nicht immer so. Ich möchte das hier ganz offen sagen. Aus der Perspektive Gottes, der über all die Probleme erhaben ist, mit denen wir hier auf dieser Erde zu tun und zu kämpfen haben, sieht die Dinge völlig anders als solche, die sich glaubend bezeichnen. Hätten wir den Petrus gefragt, bist du gläubig? Dann hätte er ein lautes Ja zur Antwort geben können. Und hier nimmt der Herr zum Anlass seiner Worte, seiner eigenen Worte und sagt, habet Glauben an Gott. Das war die Antwort Jesu. Er hatte am Tage vorher unterwegs nach Bethanien die Worte Jesu gehört. Und am anderen Tag war er erstaunt, dass das, was der treue Herr geredet hat, tatsächlich in Erfüllung gegangen war. Auch in unserem Leben gibt es Situationen, dass wir erstaunt sind. Manchmal beten wir um Dinge und sind erstaunt, wenn es geschieht. Das hat einen Hintergrund von Unglauben. Denn der Herr erklärt es nachher, wenn wir bitten und beten sollen, dass wir glauben müssen. Das war das Problem Petrus. Es ist ein Problem, das uns alle angeht. Nicht, dass wir uns über den Petrus stellen. Aber wir müssen die Ursachen herausfinden, um das Wort Gottes selbst zu erkennen, zu verstehen. Weshalb der Herr uns das alles sagt. Der Jesus war also frühmorgens zurückgegangen. Und da wird uns hier gesagt, dass der Feigenbaum verdorrt war, Vers 20, von den Wurzeln an. Das steht nicht umsonst hier in der Heiligen Schrift. Dass dieser Baum von den Wurzeln an verdorrt war. Was will uns das eigentlich sagen? Warum führt Gottes Wort die Erwähnung von den Wurzeln an so ausführlich uns zum Verständnis vor? Doch nur darum, dass wir erkennen sollen, dass es für diesen Baum keine andere Möglichkeit mehr gab als den Tod. In diesem Feigenbaum haben wir ein Bild Israels zu sehen. Ein Bild Israels, nämlich Israel wird in vielen Stellen des Alten Testaments Feigenbaum genannt. Wir nehmen da gerade Joel 1, Vers 7 als Beispiel. Mehr dann nicht, das können wir uns selbst zu Hause zusammen suchen. Joel 1, Vers 7. Da haben wir ein interessantes Wort. Da geht es in Vers 6, dass eine Nation über das Land Israel heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind Löwenzähne, heißt es. Und sie hat das Gebiss einer Löwin. Und jetzt redet der Prophet Joel und sagt, sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht. Israel nach dem Priestertum, Weinstock. Und meinen Feigenbaum zerknickt. Feigenbaum, Königtum Israels. Das sind die zwei Bilder, in denen wir die Berufung Gottes an Israel sehen. Weinstock und Feigenbaum. Es geht also hier um Israel selbst. Als der Herr Jesus in Vers 14 unseres Kapitels sagt, dass von dir, diesem Maul der Feigenbaum, nimmermehr Frucht gefunden werden soll in Ewigkeit. So ist also dieser Feigenbaum ein Bild von Israel zur Zeit Jesu, dass sie über lange Distanz nicht mehr fruchtbar sein will. Darum stellt sich im Johannesevangelium der Herr Jesus vor, ich bin der wahre Weinstock. Das heißt also, Israel hat in der Wahrheit nicht bestanden, darum kam der Fluch über sie. Hier ist also der Herr dabei, anhand des Feigenbaumes zu zeigen, was Fluch vermag. Nämlich zuerst die Wurzeln zu verdorren. Die Krone mag da noch ganz hübsch ausgesehen haben. Aber eines wissen wir alle, wenn die Wurzeln abgedörrt sind, gibt es auch für das Übrige keine Rettung mehr. Anders ist es umgekehrt. Da mag es da oder dort noch irgendwie eine Möglichkeit von Rettung sein, eines neuen Triebes, ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich, wie über den Herrn Jesus im Jesaja 53 geweissagt ist. Aber hier finden wir einen vollkommenen Fluch, der jedwede Hoffnung auf Erneuerung und auf Belebung hinwegtat. Die Wurzeln waren verdorrt. Darum heißt es dann in Vers 21, und Petrus erinnerte sich. Er erinnerte sich der Worte des Meisters am Tage zuvor nach Bethanien. Und sagt, diesen Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist tatsächlich verdorrt. Guck nur mal an. Er hat sich erinnert, was er vorher gesagt hat. Nun ist er völlig erstaunt, dass das, was der Herr Jesus geredet hat, nun auch Wirklichkeit geworden ist. Wir haben ein Volk von ungläubigen Menschen um uns hier in Deutschland. Wir reden gern vom Abendland christlicher Prägung, aber so christlich geht es gar nicht zu. Ich möchte das hier feststellen, das ist eine Tatsache. Viel Fluch ist auf unserem Volk. Nicht, dass Gott uns verflucht, sondern hier wird gezeigt, dass der Fluch auf jene kommt, die da fluchwürdig sind. Das war damals Israel. Wenn wir diesen Vers 14 lesen, hat der Herr Jesus ihn nicht direkt verflucht. Er hat nur gesagt, dass keine Frucht mehr hervorkommen soll. Seit mehr als 2000 Jahren ist Israel fruchtlos. Und es wird so lange anhalten, bis die Voraussagen des Wortes Gottes über Israel ganz neu beginnen, erfüllt zu werden. Habet Glauben an Gott. Ist eigentlich die Medizin gegen jede Fruchtlosigkeit. Ist eigentlich die Lösung gegenüber Fluch, ist die Lösung, wieder mit dem lebendigen Gott in Gemeinschaft zu kommen. Hier werden wir dem Glauben hingewiesen. Glauben zu haben, nicht zu irgendetwas, sondern hier wird Gott erwähnt. Es mag viele Dinge geben, an die Menschen glauben. Geradezu in heutiger Zeit. Aber hier wird ganz klar die Linie vorgestellt, woran wir zu glauben haben. Der Herr Jesus war es, der dem Petrus und mit Petrus nun den übrigen Jüngern sagen muss, dass sie glauben sollen. Dass sie nicht erstaunen sollten über die Dinge, die Gott zuvor geredet hat, sondern glauben sollen. Das ist wieder etwas anderes. Und dann kommen wir zum Vers 23. den wir in besonderer Weise besehen wollen, weil wir hier zur eigentlichen Frage kommen, was ist Glauben? Und das wollen wir heute Abend sehen. Viel wird über das Wort Glauben geredet, viel wird darüber gesprochen. Leider vermissen wir oft die präzise Handhabung, was Glauben ist und wie geglaubt werden muss. Genau das wollen wir hören. Der Jesus verbindet also seine Worte, habet Glauben an Gott, mit der weiteren Aussage, wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen wird. Wir nehmen zunächst einmal zwei Punkte vor, die in unserem verlesenen Abschnitt genannt sind als die Behinderungen des Glaubens. Da haben wir in Vers 23 erwähnt den Zweifel. Der Zweifel ist uns bekannt. Im Anfang der Heiligen Schrift, da wurde mit Zweifel gearbeitet, durch die Fragestellung im Garten Eden, sollte Gott gesagt haben. Es war eine Zweifelsfrage. Zweifel beweist also den Tatbestand von Unglauben. Zweifel ist Unglauben. Beachten wir bitte, dass Zweifel nicht halber Glauben ist, sondern ganzer Unglauben. Jakobus sagt in seinem Brief, dass der Zweifelnde nicht etwa, wie es oft gesagt wird, halbe, nein, gar nichts empfängt. Der Zweifelnde empfängt nichts, steht da geschrieben. Wenn es hieß die Hälfte, dann könnten wir vielleicht noch eine leichte Entschuldigung für unsere Zweifel haben. Aber wenn es heißt, empfängt gar nichts, dann sollten wir den Zweifel so betrachten, wie Gott ihn sieht. Gehen wir davon aus, seitdem der Mensch im Garten Eden mit dem Zweifel in Berührung gekommen ist, seit diesem Augenblick gibt es eine verzweifelte Menschheit. Das war das eine, Zweifel. Zweifel ist also ein Hinwegtun einer Tatsache, ob in Gedanken oder in der geschehnishaften Realität. Es ist egal. Zweifel tut Wirklichkeit hinweg. Und solches geschieht allein auf dem Boden der Lüge. Wir sehen, welch ein Feind der Zweifel ist gegen den Tatbestand der Wahrheit. Zweifel kommt vom Feind der Seele und ist direkt gerichtet gegen Gott, gegen den Glauben. Und wir haben eine weitere Mitteilung in Vers 25 am Anfang, da heißt es, und wenn ihr im Gebet dasteht, so vergebt. Das ist das Zweite, dass wir beten können im unvergebenen Zustand. Der unvergebene Zustand verhindert die Erhörung unserer Gebete nebst dem Zweifel. Wir kommen dann noch einmal drauf. Das sind die zwei Dinge. Damit wir jetzt in das direkte Gebiet des Glaubens kommen können. Was ist Glauben? Niemals ein Dafürhalten menschlicher Gedanken. Das ist kein Glaube. Wir können und vermögen Gott nur damit zu dienen, was Gott uns zuvor gegeben hat. Und wenn wir Gott Dinge bringen, die in den Augen der Menschen noch so schön scheinen mögen, wenn die Dinge aus uns selbst herauskommen, kann sie Gott zu seiner eigenen Verherrlichung nicht gebrauchen. Aber Gottlob, Gott hat uns den Glauben gegeben. Unser Herr Jesus wird Anfänger und Vollender des Glaubens geheißen. Er hat durch den Anfang des Glaubens und der Offenbarung desselben uns die Möglichkeit gegeben, durch den Glauben in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Der Anfänger des Glaubens ist nicht Abraham, obgleich Abraham Vater heißt, Zeuger, der Erzeuger des Glaubens ist. Er ist es nicht. Darum sagt der Herr Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Sie hoben Steine auf. Das ist der Akzent, dass der Herr Jesus dem Abraham zum Vater des Glaubens gemacht hat. Wobei der Herr Jesus der war, der dem Abraham den Glauben gab. Weil der Glaube von Gott kommt, vermögen wir Gott verherrlichend zu wandeln im Glauben. Alles, was wir haben, was uns mit Gott verbindet, ist zugleich mit Glauben verbunden. Wir haben unsere Rechtsprechung aus Glauben, sagt die Bibel. Im Brief Pauli heißt es, dass der Christus durch Glauben in unseren Herzen wohnt. Das ist die Macht, die Gott uns gegeben hat, dass wir durch den Glauben den Geist dieser Welt, den atheistischen Geist, den Gott widersprechenden Geist überwinden können. Unser Glaube heißt so. Der Glaube mag stark oder schwach im Einzelnen sein. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir den Glauben Gottes nehmen, welchen der Herr hier erklärt, habet Glauben an Gott oder in der Beziehung zu Gott oder in Gott. Nun gibt der Jesus ein wunderbares Beispiel und sagt uns, und er sagt wahrlich, da steht das Wort wahr drin, wahrlich. Wer zu einem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen. Das ist der Senfkornglaube, den Christus an uns sehen und finden will. Wenn wir diesen Glauben haben, sollen Berge versetzt werden. Dazu müssen wir schon etwas sagen und müssen vorausschicken, dass hier Gott nicht meint, wir sollen etwa den Taunus rauf nach Hannover verlagern. Das ist hier nicht gemeint. Das meint die Bibel nicht. In Gottes teurem Wort ist ein Berg zugleich eine Macht. Und wir lesen in der Offenbarung, Kapitel 8, da fiel ein feuriger Berg ins Meer. Ein Bild Satans ins Menschenmeer geworden. Also finden wir im Ausdruck Berg, Berge, Macht, Mächte. Und blicken wir hinein in die letzte Zeit, in die Zeit des kommenden Gerichtes. Da werden die Menschen sagen, ihr Berge fallet auf uns und ihr Hügel bedecket uns vor dem Zorne dessen, der auf dem Throne sitzt. Hier nimmt der Mensch ohne Gott, ohne Vergebung und ohne Opferblut Zuflucht zu dem, der stärker ist, und das sind für die Menschen des Gerichts dann die Berge, die Mächte außerhalb Gottes. Große, die Berge, und kleine, die Hügel. Sie sollen ihnen Schutz gewähren, aber diese Berge und diese Hügel haben mit sich selbst so stark zu tun, dass sie ihnen keinen Schutz gewähren können. Also finden wir jetzt hier in der Aussage des Wortes Gottes eine Ausdrücklichkeit, dass wir durch Glauben Mächte verweisen sollen. Verweisen werden. Die Aussage Jesu ist uns Garantie. Wir könnten das zusammenfassen in eine Aussage aus dem Jakobusbrief, wo geschrieben steht, widerstehet dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist das. Auch sagt, habet Glauben an Gott. Wir wollen da jetzt der Reihe nach gehen. Wenn wir also, wie es hier drin heißt, wenn wir beten und bitten, dann müssen wir glauben, dass wir es auch empfangen. Stehe ich im Gebet oder knie ich im Gebet vor dem lebendigen Gott und bringe ihm die Bitten meines Gebets, dann werden diese Bitten und Gebete nur insofern erhört, inwieweit ich im Glauben diese Gebete verrichte. Was heißt im Glauben? Wenn ich diese Bitten vorbringe, dann habe ich außerhalb von unvergebenem Zustand und habe außerhalb aller Zweifel meine Bitten vorzubringen. Die Heilige Schrift sagt, ohne Glauben vermag niemand Gott zu gefallen. Also haben wir, wenn wir den Thron Gottes im Gebet suchen, in dem Zustand zu erscheinen, wie hier Gottes Wort uns Mitteilung macht. Das heißt also, ich stelle mich im Glauben auf das Ziel des Gebetsgegenstandes, und bringe diesen Gebetszustand mit meiner Persönlichkeit im Glauben auf eine Ebene, verharre in dem, was ich gesagt habe, was ich Gott gebracht habe, und lass mich nicht mehr dorthin wegrücken. Aber hier sehen wir, dass von unserer Seite her etwas gefordert ist. Nicht leichtfertig etwa unsere Bitten vor dem Throne Gottes auszubreiten, sondern dass wir nach 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 wissen sollen, dass dann Erhörung ist, wenn wir nach seinem Willen bitten. Wir haben vom Glauben her zuerst in seinem Willen zu wandeln, bevor wir diese Bitten bringen. Da hat zwischen dem Gebetsgegenstand und mir kein Zweifel mehr Platz. Ich muss eine völlige Bejahung haben. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass das, was ich vor Gott bekannt und genannt habe, also werden wird, weil es Gottes Wille ist. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht dem Glauben beten. Warum haben heute so wenig gläubige Gebetsverhörung? Weil sie nicht nach seinem Willen bitten. Wie kämen wir jetzt in den Zustand, nach dem Willen Gottes zu beten und zu bitten? Das ist die Bibel. Und wenn wir das nicht genauestens kennen und erkennen, vermögen wir nicht Gott gegeben zu beten und zu bitten. Der Glaube ist nicht auf den Blick gerichtet, der in der Gegenwart ist, sondern Glaube ist in die Zukunft gerichtet, was jetzt werden soll. Und diese Stellung nehmen wir gleichzeitig durch das Wort Glauben in Anspruch. Wir nehmen es ein. Blicken wir nun im Zustand von Gebetsglauben auf den Umstand, dann leidet unser Glaube durch Zweifel. Und Gott kann nicht Ja dazu sagen, weil wir nicht nach seinem Willen gebetet haben. Der Glaube hat unterschiedliche Stärken. Die Bibel sagt dem Schwachen aber, im Glauben nehmet auf. Also hier haben wir einen Beweis, dass es unter den Erretteten zugleich auch Schwache gibt. Aber auch der Schwache gehört zu den Glaubenden. Es ist viel schöner, es ist besser für uns, wir haben es gern, wenn wir es mit glaubensstarken Menschen zu tun haben. Glaubensschwache werden allgemein etwas gemieden. Warum? Ja, weil Glaubensschwache uns keine Hilfe sind. Wir sind da etwas egozentrisch in unserem Denken und Handeln. Wir haben es lieber mit Glaubensstarken zu tun, als mit Glaubensschwachen. Wir wollen ja was haben. Und ein Schwacher, so ist schon im Berufsleben, wer vermag als Schwacher einem anderen was zu geben? Der Jesus macht uns das klar, dass wir dann, wenn wir so beten, dass es geschieht. Es muss geschehen. Der Glaube nimmt den Gebetsgegenstand aus dem Gebet zum Anlass, dass es vom Gebet her schon geschehen ist. Bete ich so, dann wird auch dann, wenn das, was hinter uns liegt, was ja der Veränderung bedarf, nicht verändert ist, der Glaube bleibt weiter auf dem Boden. Das ist Glaube. Ich darf ein Beispiel sagen. Ein Gottesmann des Alten Testaments hat einmal, ich glaube, das sonderbarste Gebet gesprochen, das wir überhaupt in der Bibel haben. Einmal. Er betete, dass es nicht regnen möchte 3 Jahre und 6 Monate. Beachten wir bitte, als dieser Gottesmann dieses Gebet gesprochen hatte, da hat es noch nicht geregnet. aber er blieb im Glauben auf die Aussage seines Gebetes stehen. Und die Bibel bestätigt dann, und da ist erst ein Und dazwischen, bis es nämlich anfing zu regnen. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate. Nicht. Und dann das zweite Mal umgekehrt. Dann regnet es wieder nach dieser Zeit. Hätte dieser Elia gezweifelt, wäre das alles nicht geschehen. Wäre dieser Elia nicht mit Gott versöhnt gewesen, dass da Sünde zwischen ihm stand und dem lebendigen Gott, dann hätte das nicht funktioniert. Wir sehen, dass Gott uns ein ungeheuerliches Instrumentarium verantwortlich in die Hände gelegt hat, der Glaube. Der so weit geht, dass wir Berge versetzen, beachten wir bitte, dass geistliche Berge größer und mächtiger sind als die materiellen Werke. Alles das hat Gott in die Hände derer gelegt, die da glauben. Und Glaube ist etwas, das einfach angenommen werden muss aufgrund der Aussage der Heiligen Schrift. Und wenn wir es nicht so annehmen, dann hat es Ursachen. Denn Jesus hat 2 Gründe dafür. Entweder Zweifel oder in der Vergebung nicht klar. Wenn wir so glauben, wie hier Gottes Wort sagt, dann geschehen die Dinge, die die Bibel uns in Aussicht gestellt hat. Umgekehrt, ausgedrückt, können wir sagen, wo überall in den Kreisen der Gläubigen die Gebete nicht Erhörung finden, sind sie behindert durch Zweifel und durch den Zustand, nicht in der Vergebung vor Gott gefunden zu werden. Auf der anderen Seite, die persönliche Verantwortung des Einzelnen vor Gott. Er muss glauben, dass es geschieht, was er sagt. Dem wird werden, und nun heißt es hier am Ende von Vers 23, was irgend, das Wort irgend hat mich da angesprochen, er sagen wird. Und interessant, das steht 2-mal da, in Vers 24, dann eingangs gleich noch einmal, wird noch einmal das irgend. Was soll uns das eigentlich sagen? Es hat zu allen Zeiten auch unter den Gläubigen solche gegeben, die in Ermangelung der Erkenntnis seines Wortes diese Not überbrückt haben durch eigene Gedankengänge. Da sagt man, ja schon, aber das und dieses nicht. Wenn die Bibel sagt, was irgend, dann haben wir kein Recht, Ergänzungen oder Satzbeifügungen noch einzuschieben. Das geht nicht. Wir haben nicht das Recht, das Wort Gottes in irgendeiner Weise zu verändern, damit es unserem persönlichen Denkvermögen genehmer sei. Das nicht. Das heißt also, was irgend wir bitten, aber die der Ausgang der Erhörung liegt darin, dass wir im Willen Gottes sein müssen. Denn nur was im Willen Gottes ist, ist zugleich im Glauben. Nicht anders. Wir können nicht sagen, dass Gott uns erhört durch etwa vieles Beten. Das stimmt eben nicht. Gott erhört uns nicht, wenn wir viel beten und der Akzent von viel da ist. Wir wollen nicht gegen den Wert vielen Gebets vorgehen. Aber wir wollen hier klarstellen, dass es darum geht, im Willen Gottes zu beten. Da sollten wir den starken, die starke Betonung drauf legen und nicht in der Länge des Gebets. Ja, die Bibel geht so weit zu sagen, dass wir dann plappern wie die Heiden. Das ist dann das Nächste. Weil wir dann nicht in diesem Glaubensverbundensein mit Gott gesehen werden. Sieht nun der Herr vom Himmel her jemand in diesem Glauben, er ist in der Vergebung, er ist ohne Zweifel, er bittet nach seinem Willen, dann gibt es überhaupt keine andere Frage, als dass Gott dieses Gebet augenscheinlich erhört. Und wo überall Gebete nicht in dieser Weise erhört werden, dann mag es aus diesen drei Punkten nicht stimmen. Es genügt vielleicht, wenn es in einem Punkt nicht ganz stimmt. Dass wir entweder Zweifel haben oder selbst nicht in der Vergebung leben oder dass wir nicht nach seinem Willen bitten. Diese Dinge müssen erfüllt sein als eine Vorbestimmung, als ein vorlaufendes Geschehen, damit Gott Ja sagen kann im Himmel. Geschieht das, dann werden wir als solche erkannt, die Berge versetzen. Wohin? Ins Meer. In die Tiefe des Meeres. Warum? Weil wir durch den Glauben, den Gott uns gegeben hat, und soweit wir Errettete sind, zugleich auch den Geist Gottes besitzen. Das heißt, wenn wir im Glauben beten, dann beten wir so, als ob Gott reden würde, weil wir seinen Geist haben. Jeder Errettete besitzt den Geist des lebendigen Gottes. Und wie stark der Geist Gottes war, das lesen wir eingangs der Heiligen Schrift, Gott sprach, es werde und es ward. Das vermag alles der Geist eines lebendigen Gottes zu tun. Und Gott wird geehrt, wenn wir in der Glaubensstärke, die uns eigen ist, zum Throne Gottes kommen und dort sagen, Herr Jesus, lass dies und jenes geschehen, ich will es glauben, weil du dich verherrlichen willst an schwachen Menschen, die doch die Ausrüste deines uns gegebenen Glaubens besitzen. Das ist nun die Frage an uns. Hast du diesen Glauben? Wenn nicht, gleichen wir ja einem Krieger. Tja, barfuß und ohne Rüstung und ohne Gewehr. Das ist klar. Dann sind wir beraubt oder haben uns entledigt der Dinge, die uns gerade in Epheser Kapitel 6 vorgestellt werden. Dass das natürlich kein Bild für unseren Gott ist, ist ganz klar. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir das so recht, dass wir vor ihm recht aufrichtig sind. Und sagen, Herr Jesus, in meinem Leben sind Dinge zu ordnen. Ich will sie ordnen. Aber beachten wir, dass wir es nicht nur bei der Willigkeit des Offenen sein lassen, sondern dass wir danach tun, dass wir es auch vollziehen. Sonst verändert sich ja unser Zustand gar nicht. Der Zustand der Kraftlosigkeit, der Glaubenslosigkeit. Gott wird verherrlicht und geehrt durch unseren Glaubenszustand. Indem wir Gott darin dienen, wird Gott im Himmel verehrt. Und der Jesus hat uns also gleichsam den Schlüssel in die Hand gelegt, zu sagen, habet Glauben an Gott. Eins waren die Jünger in der Erkenntnis, dass ihr Glaube zu schwach war und sagten, Herr, mehre uns den Glauben. Ja, wie komme ich jetzt zu dieser Glaubensvermehrung, wo doch Gottes Wort sagt, dass der Glaube aus der Predigt und da wiederum aus der Heiligen Schrift, aus dem Worte ist, Worte Gottes. Da können wir nur sagen, wir müssen uns im Glauben an das Wort Gottes heranwagen, weil Gott es uns gegeben hat. Im Glauben lesen und uns unter dem Gehorsam des Christus stellen, was die Bibel auch sagt. Nur so kommen wir in die tiefere Gemeinschaft mit seinem Wort. Und durch die tiefere Gemeinschaft letztlich findet eine Übertragung statt. Wir haben folgenden Zustand, den wir als Kinder schon lernen konnten. Wir nahmen einen Magnet und rieben dann ein Eisenstück so lange, dann, wenn das eine Weile geschehen war, dann war auch dieses Eisenstück magnetisch geworden. Und kommen wir auf das Geheimnis, warum, mussten wir feststellen, durch Gemeinschaft. Das bedeutet, dass dann, wenn wir die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott suchen, entsteht eine Übertragung von Gott zu uns Menschen, durch Glauben. Das Wesen Gottes wird auf uns stärker übertragen. Aber das müssen wir im Glauben wollen. Und dazu ist es notwendig, dass wir den Weg des Glaubens gehen. Gott offenbart sich auch heute nicht in Automation. Gott ist ein Gott, der jedem Einzelnen individuell begegnen will. Gott ist ein Gott, der in Übereinstimmung seines Wortes heute wirkt, nicht gegen sein Wort. Er wird sich nur insoweit überhaupt erweisen, inwieweit wir ihn in seinem Worte geoffenbart finden, nicht außerhalb. Und so haben wir geradezu Freude, dass der Herr Jesus uns diese Worte hier mitgeteilt hat, zu wissen, was Glauben ist. Was irgend ihr betet und bittet. Bruder und Schwester, betet und bittet, glaubt. Und wenn wir nicht in diesem Glauben sind, dann sollten wir unser Beten und Bitten wohl einschränken. Auf die eine Bitte, auf das eine Gebet. Herr, lehre mich glauben. Damit Gott verherrlicht wird, dass wir in Ordnung bringen, was heißt, auszuräumen, jeden Zweifel. Auszuräumen den unvergebenen Zustand, damit wir vor Gott Bestand haben und der Herr verherrlicht wird durch uns schwache Menschen, nach seinem eigenen Willen. Denn seinen Willen hat er da getan. Und wir haben heute noch die Zeit. Ich sage ganz bewusst heute noch die Zeit, in der wir Gott durch Glauben ehren können. Das kommt ein Augenblick, wo wir beim Herrn sein werden, um vom Glauben zum Schauen zu gelangen, dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, Gott durch Glauben Ehre zu erweisen. Hingegen heute schon. Und darum wollen wir die Zeit nutzen, um durch den Glauben, den wir haben können und dürfen, dem lebendigen Gott zu dienen. Amen. Wir wollen still werden und zusammen beten. Jesus Christus, du unser Herr und unser Heiland, wir danken dir für diese unendliche Liebe deiner Menschwerdung, dass du hier herabgekommen bist aus des Himmels Herrlichkeit, dass wir dich erkennen und erfassen dürfen durch den Glauben. Wir danken dir für dein Wort, für das Wort Gottes. Durch Glauben vermögen wir es in uns aufzunehmen. Herr Jesus, wir preisen dich dafür und bitten nun von Herzen, lass du doch unser Inneres erfüllt werden von der Bitte und von dem Gebet, tiefer im Glauben zu wandeln und zu leben. Auch müssen wir jetzt bitten, Herr Jesus, vergib uns alle Zweifel, alle Glaubensschwäche. Es ist der Ausdruck, Herr, dass wir dich noch nicht genügend lieb haben. Denn würden wir dich wirklich so lieben, wie du geliebt sein willst, dann würden wir stärker im Glauben gefunden werden. Herr Jesus, wir beten nun, segne du diese heute Abend gehörten Worte aus deiner heiligen Schrift, dass es zum Wachstum gelangen möge in einem jeden Herzen. Und Herr Jesus, segne du jeden, der hier war, segne du auch solche, die heute Abend nicht hier sein konnten. Wir beten darum, segne du dein ganzes Gottesvolk, auch weltweit, und sei besonders mit denen, die um deines Namens willen verfolgt sind. Amen.